Liebe Gemeinde, ich lese euch den Text aus der Apostelgeschichte, Kapitel 18, die Verse 18 bis 28. Das wird auch der Predigttext sein. Nachdem aber Paulus noch viele Tage dort geblieben war, nahm er von den Brüdern Abschied und segelte nach Syrien, und mit ihm Priscilla und Aquila. Nachdem er sich in Kenchrea das Haupt hatte scheren lassen, denn er hatte ein Gelübde. Er gelangte nach Ephesus und ließ jene dort zurück. Er selbst aber ging in die Synagoge und hatte Gespräche mit den Juden. Und als sie ihn baten, längere Zeit bei ihnen zu bleiben, willigte er nicht ein, sondern nahm Abschied von ihnen, indem er sprach: Ich muss unter allen Umständen das bevorstehende Fest in Jerusalem feiern. Ich werde aber wieder zu euch zurückkehren, so Gott will. Er segelte von Ephesus ab, und als er in Caesarea gelandet war, zog er hinauf, grüßte die Gemeinde und ging danach hinab nach Antiochia. Nachdem er einige Zeit dort zugebracht hatte, zog er weiter und durchreiste das Gebiet von Galatien und Phrygien und stärkte alle Jünger. Aber ein Jude mit Namen Apollos, aus Alexandria gebürtig, kam nach Ephesus, ein beredter Mann, der mächtig war in den Schriften. Dieser war unterwiesen im Weg des Herrn, feurig im Geist, und er redete und lehrte genau über das, was den Herrn betrifft, kannte aber nur die Taufe des Johannes. Er fing an, öffentlich in der Synagoge aufzutreten. Als Aquila und Priscilla ihn hörten, nahmen sie ihn zu sich und legten ihm den Weg Gottes noch genauer aus. Als er aber nach Achaia hinübergehen wollte, ermunterten ihn die Brüder und schrieben an die Jünger, dass sie ihn aufnehmen sollten. Und als er dort ankam, war er eine große Hilfe für die, welche durch die Gnade gläubig geworden waren. Denn er widerlegte die Juden öffentlich mit großer Kraft, indem er durch die Schriften bewies, dass Jesus der Christus ist. Amen. Liebe Gemeinde, nachdem Paulus aus Korinth weggeht, er hat die Gemeinde in Korinth gegründet und aufgebaut, bleibt 1,5 Jahre dort dafür, ja, da zieht er weiter und er geht nach Ephesus, und Ephesus bleibt eine Zeit lang, aber dann geht er auf die Reise nach Jerusalem und dann nach Antiochia, seiner sendenden Gemeinde, und dann wieder durch die Südtürkei, um die Gemeinden, die er gegründet hat, zu stärken. Was ich heute aber mehr von, ja, worauf ich etwas Betonung legen will, ist die anderen Mitarbeiter, die Jünger, die Schüler, die auch Mitarbeiter sind, Mitarbeiter Gottes. Aquila und Priscilla und dann Apollos. Ja, Paulus, als er in Korinth war, hatte er kein Geld und hat evangelisiert in den jüdischen Synagogen und musste natürlich arbeiten. Und er hat gearbeitet bei den Zeltmachern. Das waren eben Aquila und Priscilla. Und ich habe es schon einmal gesagt, als ehemaliger jüdischer Rabbiner musste er nicht nur seinen geistlichen Beruf lernen, sondern auch einen weltlichen. Denn die Kirche oder die Gemeinden waren nicht immer zahlungswillig. Wenn ein Rabbiner mit Gottes Wort ermahnte, dann hat es einigen schon, ja, das fanden sie halt nicht gut. Sie haben es dann die Rabbiner spüren lassen, indem sie einfach die Kollekte oder die Beiträge reduzierten. Das war nicht nur in der gesamten Kirche, der jüdischen Kirche üblich, dass man die Priester und Leviten unterbezahlte. Es war auch in den Synagogen so. Das konnte geschehen. Und deswegen, damit sie nicht erpressbar waren und nicht Gottes Wort anpassten, damit die mehr zahlen, haben sie einen Beruf gelernt und haben eventuell in diesem Beruf arbeiten müssen. Ja, da sind Zeltmacher, Aquila und Priscilla. Heute ist dieser Begriff Zeltmacher auch geistlich genutzt. Als Zeltmacher werden Missionare bezeichnet, die in Länder gehen, die das Evangelium nicht erlauben. Sie gehen da als Techniker oder Ärzte oder Krankenpfleger in diese Länder und arbeiten in diesem Beruf, damit sie da sein können. Aber nebenbei helfen sie der Gemeinde, evangelisieren. Das ist ein Zeltmacher. Und Aquila und Priscilla, die waren es vom Beruf her und sie waren auch geistliche Arbeiter, Mitarbeiter. Auf sie geht dieser Begriff zurück. Ich kenne den Hans-Jürgen und die Renate. Er ist Deutscher und Pädagoge. Sie ist Feldkircherin und Krankenschwester. Und sie ging vor Jahrzehnten in die Türkei, um genau das zu tun. Also sie führten Pädagoge, dann Hotel, aber geistlich haben sie missioniert, evangelisiert, Gemeinde aufgebaut. Und aus unerklärlichen Gründen wurden sie letztes Jahr aus der Türkei ausgewiesen. Es stand keine Begründung dort, nur sie mussten gehen. Die Zeltmacher. Also die waren jetzt wirklich sehr aktiv, besonders die Renate. Es ist so, wenn man die Renate trifft auf einem Platz oder auch im Zug, dann merkt man das. Man kommt an ihr nicht vorbei, ohne dass man eine evangelistische Broschüre bekommt oder sogar ein Neues Testament. Man kommt an ihr nicht vorbei. Da hat sie eine Gabe und sie nützt das durchaus kräftig aus. Er selbst, Hans-Jürgen, ist dezent, zurückhaltender Pädagoge, Lehrer, ja, Zeltmacher. Die Priscilla und der Aquila, sie waren Juden und sind aus Rom ausgewiesen worden, weil Caesar Claudius befohlen hat, dass alle Juden aus Rom vertrieben werden. Dieser Claudius war an für sich tüchtig, aber er war sehr unbeliebt. Denn er hat jeden Tag bis zu 20 Erlässe verabschiedet und die mussten umgesetzt werden. Also seine Beamten haben ihn gefürchtet. 20 Erlässe pro Tag. Manchmal auch nur 12. Und die konnten dann nicht alle umgesetzt werden, aber da bei den Juden haben sie sie umgesetzt und sie mussten gehen. Und sie gehen nach Korinth, gehen natürlich in die Synagoge, weil sie Juden sind und sie haben ihr Geschäft mitgebracht und üben ihr Geschäft in Korinth aus. Und dann kommt Paulus nach Korinth und hat kein Geld. Und er hat Zeltmacher gelernt und geht natürlich zu diesen Juden, die er in der Synagoge getroffen hat, und er arbeitet bei ihnen. Und ganz nebenbei, er bringt sie zum Glauben an den Herrn Jesus Christus, denn Aquila und Priscilla werden als Juden bezeichnet, aber ab dann als Geschwister. Sie sind durch den Paulus zum Glauben gekommen an den Herrn Jesus Christus. Und Paulus schreibt dann auch sehr viel in den Briefen über diese zwei. 1. Korinther 16, 19. Es grüßen euch die Gemeinden in Asia. Es grüßen euch vielmals im Herrn. Aquila und Priscilla samt der Gemeinde in ihrem Haus. Römer 16,3 Grüßt Priscilla und Aquila, meine Mitarbeiter in Christus Jesus. Und dem Timotheus trägt er auf, grüße Priscilla und Aquila und das Haus des Onesiphorus. 2. Timotheus 4,19 Ist es euch aufgefallen? Ich meine jetzt nicht, dass sie die Gemeinde in ihrem Haus hatten. Auch nicht, dass sie offenbar nach Ephesus wieder nach Rom zurückgekehrt sind. Denn er schreibt ja an die Römer. Ich meine, und das ist sehr außergewöhnlich zu dieser Zeit, Paulus setzt zweimal die Frau vor den Mann, Priscilla vor Aquila. Also das ist zur damaligen Zeit höchst außergewöhnlich, denn das Ladies First, das gab es damals nicht. Ja. Seltsam. Von manchen liberalen Theologen und innen wird Paulus als Frauenhasser dargestellt. Er konnte es nicht mit den Frauen und hat sie benachteiligt. Das ist natürlich nicht wahr. Und hier wird eben genau das gesagt und gezeigt. Theaterwahn. Da setzt er die Priscilla vor ihren Mann. Und zweimal. Und das ist zur damaligen Zeit durchaus außergewöhnlich. Ja, vielleicht war sie so ähnlich wie die Renate. Sie war offensiv, sie hat evangelisiert, sie war da sehr rege. Und er, der Aquila, Aquila heißt Adler, der hat eher zurückgezogen. In Ephesus, da gehen sie mit dem Paulus dahin, sie folgen ihm und sie machen dort wieder ihr Geschäft auf. Und sie sind dann, sie gehen natürlich auch wie Paulus in die jüdische Synagoge und sie sind im doppelten Sinne Zeltmacher. Sie bauen Zelte und sie lehren, sie evangelisieren. Ja, sie tun das unter den Juden. Und jetzt ein Einschub. An für sich ist der christliche Glaube beste jüdische Glaube. Denn der jüdische Glaube, der hofft auf den Messias. Und der christliche Glaube baut auf den Messias, auf den Herrn Jesus Christus. Es ist da im rechten jüdischen Glauben ist kein Unterschied zum christlichen Glauben, wenn er auf den Herrn Jesus Christus bezogen ist. Man schätzt, dass im ersten Jahrhundert über 100.000 Juden zum Glauben an den Herrn Jesus Christus kamen. Der Rest, ja halt nicht. Die haben weiterhin ihre Religion gepflegt, ihre Gebote, ihre 613 Geh und Verbote und so weiter. Und sie haben sich dann, als der Tempel zerstört wurde, noch mehr auf die Selbsterlösung konzentriert. Wir tun das und das. Gott, du musst uns ja gut sein. Wir tun das und wir verbessern uns ständig. Ja, taten sie nicht bei 613 Geboten und Verboten. Da verliert man denn schon die Mitte aus den Augen. Wie liebe deinen Nächsten. Also diese Juden, die es damals gab und die auf die Selbsterlösung waren, die gibt es auch heute. Heute heißen sie in Israel die Haredim oder Haredim. Das heißt die Gottesfürchtigen. Wörtlich heißt es nur Fürchtigen. Und sie sind an für sich in der meist säkularen Bevölkerung Israels gefürchtet. Die Fürchtigen sind gefürchtet, denn sie sind ziemlich extrem. Das tun Aquila und Priscilla. Sie evangelisieren mit dem Herrn Jesus Christus. Der Nächste, der Apollos. Der stammt aus Alexandrien in Ägypten. Die Stadt wurde von Alexander dem Großen gegründet. Der hat Ägypten so nebenbei erobert und ist dann weitergezogen in den Osten Richtung Persien. Und ja, das war Alexandria. Und Alexandria wurde sehr berühmt unter dem Nachfolger von Alexander dem Großen, der ist gestorben und hat einen seiner Generäle, also der hat Ägypten übernommen, das war der Ptolemäus. Und der hat diese Stadt und Ägypten an für sich ausgebaut. So hatte Alexandria die berühmteste Bibliothek der Welt, die größte, schönste. Sagt uns der Aristeas-Brief, das Jahrhunderte zuvor, und sie soll dann irgendwann abgebrannt sein. Und in dieser Stadt gab es viele Juden. Sie haben dort in Alexandria im 3. Jahrhundert vor Christus das Alte Testament in Hebräisch ins Griechische übersetzt. Das waren angeblich 70 Gelehrte und deswegen heißt die griechische Übersetzung des Alten Testaments Septuaginta, heißt 70. Und daher stammt dieser Apollos. Er ist ein Hochgelehrter, vielleicht hat er bei Philo von Alexandrien studiert. Unwahrscheinlich gut ausgebildet. Nicht nur jetzt in der griechischen Kultur, sondern auch in Gottes Wort. Und dieser Apollos ist schon Schüler des Herrn Jesus Christus, aber er hat noch nicht ausgelernt, wie wir alle. Er kennt nur die Bußtaufe von Johannes dem Täufer. Und da kommen die Zeltmacher ins Spiel. Sie zeigen, also diese Handwerker zeigen dem Hochgelehrten den Weg des Herrn genau. Und jetzt kommt das Erstaunliche bei Apollos, er ist ein Star, also er ist unwahrscheinlich gelehrt und er kann das auch an Mann und Frau bringen. Er ist ein hervorragender Rhetoriker. Er ist wirklich ein Star und er ist beliebt. Auch die Korinther lieben ihn dann sehr. Und jetzt lässt sich dieser Star etwas von diesen Handwerkern sagen. Normalerweise lässt man sich ja nichts sagen, wenn jemand nicht Chef ist oder erfolgreich ist oder wenn er nicht ein Fachmann ist und man sich selbst nicht auskennt. Er aber ist ein Fachmann in seinem Beruf und lässt sich von einfachen Handwerkern etwas sagen. Das ist das Erstaunliche bei diesem großen Mann. Christliche Größe zeigt sich in der Demut, dass man sich eben etwas sagen lässt. Demut. Ein Star, erfolgreich, hochgelehrt und demütig. Beim Herrn Jesus sehen wir die Demut auch. Er ist als Gottes Sohn auf die Welt gekommen, hat sich erniedrigt bis zum elendsten Menschen und sogar erniedrigt, dass er sich unschuldig ans Kreuz schlagen ließ. Das ist Demut. Auch bei Paulus sehen wir die Demut. Die hat er von seinem Herrn gelernt. Er schreibt an seine Gemeinde in Korinth, den Schwachen bin ich wie ein Schwacher geworden, damit ich die Schwachen gewinne. Ich bin allen alles geworden, damit ich auf alle Weise etliche rette. Er hätte als Apostel und Glaubensvater der Korinther alles Recht gehabt, Unterstützung zu bekommen. Er hat es nicht gewollt. Er hat als Apostel auf Tricks verzichtet, herzergreifende Beispiele zu bringen und pathetische Auftritte hinzulegen. Er hat darauf verzichtet, obwohl er es gekonnt hätte. Er war ja ausgebildet. Er verzichtet auf sein Recht, Unterstützung zu bekommen, bekam dann von manchen nur Verachtung und kein Geld. Er verzichtet auch auf diese Tricks, rhetorische Tricks, nimmt in Kauf, dass sie sagen, seine Briefe sind zwar gewichtig, aber seine Rede ist schlichtweg verachtenswert. Ja. Er schreibt dann, meine Verkündigung bestand nicht in überredenden Worten menschlicher Weisheit, sondern in der Erweisung des Geistes und der Kraft. Damit euer Glaube nicht auf menschlicher Weisheit beruht, sondern auf Gottes Kraft. Er hat verzichtet auf diese großartige rhetorische Kunst, auf großartige Sprache. Sprache ist eine Macht. Ich war einmal bei einem Matratzenverkäufer, also bei einer Veranstaltung, wo so ein Profi Matratzen verkauft hat. Und ich habe keine Matratze gebraucht. Ich wollte nur sehen, wie solche Leute das machen. Die sind ja recht gut. Und er hat dann die Matratzen vorgestellt und zeigt und Sachen. Und nach 40 Minuten habe ich schon meine Geldtasche gezückt, um eine Matratze zu kaufen, die ich nicht gebraucht habe. Gott sei Dank bin ich dann wieder zur Besinnung gekommen. Aber diese Menschen sind gut. Man kann ein überführen, man kann einen erwischen mit der Sprache. Man muss nur wissen, wie. Ist eine Technik. Und es gibt auch ein Charisma, das, ja, die kriegen die Leute. Er hätte mich fast gekriegt. Paulus hat auf sowas verzichtet, damit ihr Glaube auf Gottes Wort begründet ist. Römer 10, 17 sagt, der Glaube kommt aus dem Gehörten, aus Gottes Wort. Verzichtet auf die Tricks. Paulus hätte Ruhm haben können, verzichtet aber auch darauf, damit ihr Glaube einfach auf Gottes Wort beruht. Und ja, er hat die Kraft gesehen, da sind sie zum Glauben gekommen. Und sie haben Recht getan. Sie sind dem Herrn Jesus Christus nachgefolgt. Sie sind Schüler geworden vom Herrn, so wie Aquila und Priscilla, so wie Apollos. Ich komme zum Schluss. Aquila und Priscilla sind durch Gottes Wort zum Glauben gekommen. Und ja, sie wurden Schüler. Sie haben sogar dem Apollos den Weg gewiesen. Er hätte sie wegweisen können, aber er ließ sich von ihnen den Weg weisen. Und das ist seine Größe gewesen. Er hat sich recht unter ihr Wort gestellt. Und das war gut. Denn der Herr Jesus Christus, der Weg ist, der hat seine Schulden bei Gott bezahlt. Der hat nicht nur die Schulden bezahlt, der hat auch einen Weg eingerichtet, wie man denn mit ihm gehen soll, wie man als Gotteskind leben soll. Nicht mehr die halbkrummen oder die ganz krummen Wege, nein, recht mit ihm gehen. Und dass sie das tun, das liegt an Gottes Kraft. Der Herr Jesus selbst ist der allmächtige Herr, dem diese Leute hier nachgefolgt sind, dem auch wir nachfolgen. Also, dass er der Allmächtige ist, das sieht man nicht. Wo sieht man's? Ja, doch, man sieht's, wenn sein Wort in einem Frucht bringt, wenn es greift. Und man sieht es dann auch noch bei der Sünde, wenn man jetzt abgewichen ist von ihm und wenn man sich in Sünde verstrickt hat und gefallen ist, ja, dann hat man ihn. Er sagt in Matthäus 11, 28, kommt her zu mir, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Nehmt mein Joch auf euch und lernt von mir, Schüler. Denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Und so werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Da ist der gute Herr. Er macht seine Schüler nicht runter. Und wie er gesagt hat in Johannes 17, er bittet für sie. Er steht bei Gott ein, und das sagt er auch noch in Römer 8 und in 1. Johannes 2. Er tritt für seine Schüler bei Gott ein, damit sie nicht unter Gottes Zorn kommen. Da ist er der Gute. Und da ist er an für sich auch zu erleben. Er bittet nicht für seine Schüler, wenn sie hochmütig sein Wort verwerfen. Er bittet, wenn sie eben gefallen sind und wenn sie es erkennen und demütig sind und umkehren zu ihm. Ja, da bittet er erfolgreich, sehr erfolgreich.